Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast, zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und heute werden wir über die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie sprechen. Die liegt gerade ein paar Tage nur zurück und ist der Treffpunkt für alle aus unserer kardiologischen Community. Und natürlich haben wir uns auf diesem Kongress natürlich persönlich getroffen und ausgetauscht und fortgebildet, aber nicht alle Kardiologinnen und Kardiologen konnten vor Ort sein. Und in der heutigen Folge wollen wir deshalb über ein paar spannende Momente und wichtige Themen dieses zentralen Kongresses sprechen. Das Kongressmotto der diesjährigen Jahrestagung, der 90. Jahrestagung der DGK, lautete Schnittstellen der kardiovaskulären Medizin und hat uns eine Menge Denkanstöße für unser tägliches kardiologisches Handeln geboten. Aber nicht nur das, Kongresse sind auch wichtig, um unsere Kontakte zu pflegen und zu knüpfen. Und welche Rolle Netzwerken spielt, werden wir heute auch beleuchten. Und für die heutige Folge habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Professor Christoph Mark war der diesjährige Tagungspräsident der DGK-Tagung und leitet ansonsten das Department für translationale Forschung am Deutschen Zentrum für Herzinsuffizienz am Uniklinikum Würzburg. Also Christoph, vielen Dank, dass du diese Folge mit mir heute machst.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Besonders Vergnügen, auch über diese schöne Tagung mit dir zu reden.
Ja, Christoph, das ist gerade ein paar Tage vorbei und ich kann mir vorstellen, das war gerade für dich eine aufregende und arbeitsintensive Zeit als Tagungspräsident, die da jetzt gerade hinter dir liegt. Wie war diese Zeit für dich? Wie hast du das erlebt und wie hast du den Kongress empfunden?
Also es war wirklich eine unheimlich schöne Woche, die ich jetzt hinter mir habe. Das ist natürlich der Höhepunkt gewesen einer Vorbereitungszeit, die sich schon über ein Jahr erstreckte. Aber es war wirklich so, dass diese Woche dann ein wirkliches Vergnügen war, weil alles sehr vorbereitet war und man jetzt nicht mehr noch so viel akut lösen musste und man es wirklich auch genießen konnte, das Programm, was man über die Monate erstellt hat, dann auch wirklich zu genießen.
Ja, das klingt aber auf jeden Fall nach viel Arbeit und einer ganzen Menge spannender Inspirationen. Wie wird man eigentlich Tagungspräsident und was hast du da für konkrete Aufgaben gehabt?
Also man wird es, indem man vorgeschlagen wird zur Wahl. Ich denke, das ist ein bisschen so gekommen. Ich bin ja seit vielen Jahren schon in der DGK aktiv gewesen. Wir haben vor über 10 Jahren das Basic Science Meeting ins Leben gerufen, was während der Herztage stattfindet. Das hatten Wolfram Zimmermann und ich vor über 10 Jahren initiiert und hatten schon damals immer versucht, ein Programm zu erstellen, was halt möglichst translational ausgerichtet ist, weil wir eben so ein bisschen diese Lücke schließen wollten zwischen der Grundlagenforschung und der klinischen Medizin, die oft so in Parallelwelten existierten. Wir haben es versucht und auch geschafft, bei diesem Basic Science Meeting immer wieder Sessions zu entwerfen, wo auch die Kliniker kommen, weil sie sich für die Mechanismen auch sehr interessieren. Und insofern habe ich mich natürlich gefreut, als ich dann angerufen wurde, ob ich kandidieren würde als Tagungspräsident der Jahrestagung. Und dann wird man gewählt von der gesamten Gesellschaft. Jeder kann darüber abstimmen. Das war eine sehr knappe Wahl. Ich habe sie nur knapp gewonnen gegen damals Rabea Hinkel. Aber das Schöne ist, dass sie in der Zwischenzeit die Vorsitzende der Programmkommission wurde, sodass wir am Ende beide eigentlich dieses Programm zusammen gestalten konnten. Und dann läuft das so, dass man sein Programm Anfang letzten Jahres, habe ich das eigentlich schon in der Programmkommission vorgestellt und ab dann ging es eigentlich schon so los, dass dann die Einladungen verschickt wurden und man einen langen Vorlauf für die Redner hatte, die sich dann darauf freuen und vorbereiten konnten. Und in der Zwischenzeit haben wir natürlich das restliche Programm um diesen Track, den ich ja entworfen hatte, noch weiter drumherum gebaut. Aber das ist ja so, dass so viele parallele Sessions, da gibt es ja viele Arbeitsgruppen, abstract-basierte Sitzungen, die schon quasi von der Struktur her vorgelegt sind und dann aber halt entsprechend jedes Jahr neu mit Inhalten gefüllt werden. Ja, und dann, wenn es dann so auf die Zielgerade geht, kommen natürlich nochmal so ein paar zusätzliche Projekte hinzu. Wir haben zum Beispiel eine Sonderausgabe des Journals Herz herausgegeben zum Thema Schnittstellen in der kardiovaskulären Medizin, wo wir einen Fokus gesetzt haben auf die Komorbiditäten bei Herzinsuffizienz, also zum Beispiel Herz und Tumoren, Herz und metabolische Erkrankungen, aber auch Umwelt und Herz. Klonale Hämatopoese, Herz und Niere. Das waren so die wichtigsten Themen. Und das ist nochmal ganz schön, weil das im Prinzip jetzt nochmal so ein gedrucktes Exemplar mit repräsentativen Sitzungen sind, die dazu gemacht wurden.
Ja, also über dein Kongressthema ist jetzt schon gesprochen, Schnittstellen der kardiovaskulären Medizin. Das zeigt auch, dass der Tagungspräsident das ja sehr persönlich gestalten darf und wählen darf, weil es passt so einwandfrei zu dir. Wenn man dich so kennt, und das tue ich jetzt seit ein paar Jahren, dann ist das eigentlich das perfekte Thema, was auf dich als Tagungspräsidenten auch passte. Welche Aspekte standen für dich denn im Fokus dieses Kongresses? Was waren so die Hauptthemen?
Ja, also die Schnittstellen, da gibt's ja, man kann das Thema auf verschiedene Arten und Weisen interpretieren. Die eine Schnittstelle ist ja die, die ich jetzt eben schon ein bisschen erwähnt hatte, dass das Herz an der Schnittstelle mit anderen Organen. Das reflektiert die Tatsache, dass wir natürlich mit den älter werdenden Patientinnen und Patienten viele Komorbiditäten haben, die wir mit behandeln und mit berücksichtigen müssen bei der Diagnostik und Therapie und die auch den Verlauf von Herz-Kreislauf-Erkrankungen natürlich beeinflussen können und umgekehrt. Also wer eine Herzinsuffizienz hat, hat auch anderes Risiko, nicht kardiale Erkrankungen zu erleiden und deren Progress zu verschlechtern. Aber es sind auch Schnittstellen zwischen der Grundlagenforschung und der Klinik, die ich damit näher aneinander bringen wollte. Und das hat sich so ein bisschen in den Sitzungen so geäußert, dass wir eben zu Oberthemen wie meinetwegen koronare Herzkrankheit oder Vorhofflimmern oder auch Kardiomyopathien sowohl klinische als auch Grundlagenvorträge in einer Sitzung hatten, die sich damit ergänzt haben. Und das hat dann wirklich auch zu sehr interessanten Diskussionen geführt. Also wir hatten zum Beispiel bei der Herzinsuffizienz als Systemerkrankung tatsächlich dann auch Dialyseärzte, die genauer nachgefragt haben zu den Mechanismen. Und auch bei den Arrhythmien hatten wir einen relativ breiten Brückenschlag von optogenetischen Techniken, mit denen man herausfinden kann, ob zum Beispiel Fibroblasten zur Erregungsüberleitung beitragen, bis hin zur ICD-Therapie, die da im Prinzip beleuchtet wird. Wir hatten dadurch auch ganz gute Besucherzahlen in den Sitzungen drin und vor allem aber auch neue Dialoge und auch so, dass halt jeder auch mal an ein Thema exponiert war, wo er vielleicht sonst nicht hingegangen wäre. Das hat auch gerade dieses Session-Format so an positiven Effekten mit sich gebracht. Und wir haben natürlich auch gleichzeitig noch versucht, die Schnittstellen auch innerhalb der Kardiologie noch enger zu ziehen, also zum Beispiel Imaging und interventionelle Therapie, medikamentöse, also dass diese Bereiche sich enger miteinander vernetzen. Und vielleicht als letzte Schnittstelle haben wir versucht, alt und jung miteinander zusammenzubringen, also sowohl sehr erfahrene und bekannte Kolleginnen und Kollegen mit auch jüngeren Leuten, die im Speaker-Panel dann die Möglichkeit hatten, beizutragen oder als Vorsitzende. Das ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen, sodass wir wirklich eine gute Melange aus Themen, Faculty und Prinzip hatten.
Ja, das ist ein sehr breiter Kongress offensichtlich, das merkt man in deinen Schilderungen und das merkte man auch in der Kombination der verschiedenen Sessions. Das ist mir auch aufgefallen. Wir können jetzt ein bisschen über Inhalte sprechen, wobei du schon gesagt hast, das ist so breit gewesen, das Angebot auf der DGK-Tagung, dass wir jetzt sicherlich nicht alles abbilden können. Aber ein Kernthema, das beschäftigt dich ja auch persönlich, ist Herzinsuffizienz und Kardiomyopathien. Was gab es da zu berichten?
Also wir haben bei der Herzinsuffizienz, was ich erwähnt hatte, die klinische Problematik, dass wir Komorbiditäten haben. Und wenn man jetzt auf die mechanistische Ebene herunterbricht, denken wir, dass so drei Systeme diese Kommunikation zwischen dem Herz und anderen Organen mediieren. Und das ist einmal die neuroendokrine Aktivierung, also Hormonaktivierung, Inflammation und Immunität, aber auch Metabolismus. Und bisher haben wir über viele Jahre und Dekaden schon Therapien entwickelt, erfolgreich, die diese neuroendokrine Aktivierung abschirmen. Also zum Beispiel die Beta-Blocker, die ACMer, Aldosteron-Antagonisten. Und jetzt erst in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass eben auch Interventionen im Bereich von Inflammation, aber auch von Metabolismus vor allem, Durchbrüche erzielt haben. Und dabei stellen wir dann auch fest, dass eben diese Interventionen folgerichtig eben nicht nur das Herz verbessern, sondern auch die daranhängenden Organe wie die Niere oder eben die metabolische Erkrankung als solche. Also SGLT2-Inhibitoren sind ja da ein prominentes Beispiel, entwickelt für die Diabetestherapie. Da klappt's und hat positive Auswirkungen bei Diabetikern auf Herz und Niere. Und auch wenn man es bei nicht-diabetischen Herzinsuffizienzpatienten einsetzt, dann wird trotzdem, auch wenn sie keinen Diabetes haben, Herz und Niere geschützt. Und das Gleiche gilt auch für die Nierenerkrankungen. Und da merkt man schon, man hat jetzt einen Ansatzpunkt gefunden im System, wo man halt mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. Und das sind in den letzten Jahren auch die Therapien, die die größten zusätzlichen Benefits zu den bestehenden bisher erbracht haben. Ähnliches zeichnet sich jetzt ab auch mit dem GLP-1-Rezeptor-Agonisten, dass wir hier eine Therapie haben, die eigentlich auch entwickelt wurde für Diabetes, die noch dazu eine deutliche Gewichtsabnahme macht. Und siehe da, bei Patienten mit Herzinsuffizienz scheint es auch zumindest symptomatisch hier Vorteile zu geben. Jetzt wissen wir auch durch die großen Studien wie SELECT, dass auch der kardiovaskuläre Risikopatient in einer ganzen Reihe von Endpunkten profitiert. Und das sind in meinen Augen so die therapeutischen Durchbrüche, weil vor 10 Jahren haben wir noch da gestanden, da gab es überhaupt gar keine erfolgreiche metabolische Therapie. Und jetzt haben wir mindestens 2, mit denen das gut funktioniert. Und das führt dann auch vor Augen, wie wichtig eben Ernährung und Lebensstil sind, weil natürlich körperliche Aktivität und Ernährung entscheidend darüber sind, wie sich der Mensch metabolisch entwickelt. Und das sind jetzt Medikamente, die versuchen, das Rad zurückzudrehen. Und das lehrt uns, dass wir natürlich auch in der Prävention hier besser werden müssen. Da ist es so, dass wir hier insgesamt noch besser werden können. Da können wir jetzt die Brücke auch schlagen zur Nationalen Herzallianz, die die DGK gebildet hat mit verschiedenen anderen Partnern und das unterstützt wird vom Bundesministerium für Gesundheit, dass wir Projekte anstoßen, die in der Prävention von Erkrankungen, von kardiovaskulären Erkrankungen flächendeckend verhindern sollen, dass überhaupt erst bestimmte Erkrankungen entstehen können. Das sind für mich im Prinzip so die wichtigsten Erkenntnisse der letzten Jahre. Und da haben wir auch dezidierte Sessions zu gehabt zu Metabolismus und Herz, aber auch Kardioimmunschnittstellen, also wie das Immunsystem mit dem Herzen interagiert und die eben schon erwähnten Sitzungen zur Herzinsuffizienz mit seinen Komorbiditäten, aber auch nochmal einen Fokus auf die Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion, die ja häufig metabolisch mindestens mitgetriggert wird. Und das sind so diese erworbenen Formen, zu denen wir zusätzlich metabolische Therapien haben und eine Prävention wahrscheinlich hilfreich ist. Und dann haben wir aber auch eine Sitzung gehabt, die eins meiner persönlichen Highlights war, war auch sehr gut besucht, und zwar zu den Mechanismen von Kardiomyopathien. Und wir haben ja neben den erworbenen Formen eben auch genetische Auslöser von Herzinsuffizienz. Und da sind wir in den letzten Jahren entscheidend auch weitergekommen durch Verbesserungen in der Grundlagenforschung, dass wir mittlerweile an einzelnen Zellen das Genom entschlüsseln können und auch die genetischen Ursachen von vielen Kardiomyopathien mittlerweile entlarvt haben. Und in dieser Kenntnis auch schon erste Erfolge von Therapien zu verzeichnen sind, die eben genau auf diese oft monogenetischen Ursachen ansetzen. Eins der Beispiele ist hier die hypertrophe Kardiomyopathie, wo Mutationen von Genen vorliegen, die den kontraktilen Apparat betreffen, die Sarkomere, und die Myosin-Inaktivatoren oder das Mavacamten zum Beispiel ist ein Medikament, was eben ganz gezielt an diesen Myosin eben angreift und ist jetzt auch zugelassen zur Therapie. Aber auch im Bereich der Amyloidose haben wir da sehr spezifische Therapien und insgesamt sind wir da auf dem Weg, dass wir neben dem One size fits all, also meinetwegen Neuroendokrinaktivierung, Metabolismus, wo man denkt, dass es für viele Patienten hilfreich ist, aber auch hier jetzt auch personalisiertere Ansätze hat, wo man krankheitsspezifisch Therapien einsetzen kann, die zusätzlich zu den anderen Maßnahmen eben auch noch wirken. Und das ist vor allem deswegen wichtig, weil viele dieser spezifischen Kardiomyopathien oft auch gar nicht in diesen anderen klinischen Studien der Herzinsuffizienz mit reduzierter oder erhaltener Ejektionsfraktion drin waren. Insofern ist das auch eine ganz wichtige Entwicklung. Und da sind wir auch jetzt nicht mehr so weit entfernt von Gentherapien, die eben auch diese wirklichen Ursachen mit den Gendefekten auch auf genetischer Ebene versuchen zu reparieren. Da haben wir zwar jetzt noch keine Zulassungen, aber da laufen jetzt auch erste klinische Studien an Kardiomyopathien. So werden wir da auch in den nächsten Jahren noch sicherlich sehr, sehr viel Entwicklungen sehen und neue Durchbrüche noch haben können.
Ich glaube, das ist alles spannend und ich hätte gerne bei fast allem nochmal nachgehakt, was du gerade gesagt hast. Ich würde auf einen Punkt gerne zurückkommen, die Prävention von kardiovaskulären Erkrankungen, die du eben auch genannt hast. Ein Faktor, wo wir uns, glaube ich, bei der Prävention Gedanken machen werden müssen für die Zukunft, sind im Moment Umweltfaktoren, die auf unsere Gesundheit und auch die kardiale Gesundheit einwirken. Und da wird viel diskutiert, Klimawandel, urbane Verdichtung, das alles hat Einfluss auf uns als Menschen und auch auf unsere Herzen. Und wahrscheinlich werden wir zunehmend dann auch andere Risikofaktoren definieren müssen, nehme ich mal an. Also vielleicht ist Hitzewelle bald ein Risikofaktor für eine kardiale Erkrankung oder Luftverschmutzung, Smog, Lärm. Da gibt es ja auch einige Daten schon. Was für eine Rolle spielt das und was für eine Rolle spielen wir Kardiologinnen und Kardiologen jetzt in diesem Umweltsetting?
Also das ist ein total wichtiges Thema, David, das sagst du ganz zu Recht. Und das war auch tatsächlich eins der Schwerpunkte, die wir jetzt auch noch nicht besprochen haben. Wir haben eine Sitzung zu dem Thema entworfen, Klima- und Umwelteinflüsse und kardiovaskuläre Medizin. Und in der Tat ist es so, dass der Klimawandel schon mal ein wichtiger Punkt ist. Wir wissen, dass insbesondere seit den letzten 20, 25 Jahren eine deutliche Zunahme der Durchschnittstemperaturen in Deutschland und global erfolgt ist. Da reden wir jetzt ja von so 1-2 Grad, aber da kann man sagen, na gut, das ist schon 1 Grad. Das führt allerdings dazu, dass es eben wesentlich mehr Tage mittlerweile im Jahr gibt, an denen eben eine extreme Hitze waltet und wo es vor allem auch nachts in Städten nicht genügend abkühlt. Und das ist ein großes Problem. Man schafft es ja oft gerade noch so durch einen heißen Tag, wenn es abends vielleicht mal ein bisschen abkühlt. Aber wenn das schon abends auch nicht mehr abkühlt, ist das System halt dauerhaft gestresst. Und tatsächlich steigen dann Sterbefälle an. Weltweit, also egal wo das ist. Wenn man sich jenseits dieser Normwerte bewegt, dann steigt nach oben hin exponentiell die Sterblichkeit nicht nur für Hitzschlag an, sondern eben auch für Herzinfarkte und auch Herzinsuffizienz. Diese Entwicklung hat gerade in Deutschland dazu geführt, dass wir hier eine sehr dynamische Zunahme dieser hitzeassoziierten Todesfälle in den letzten 20 Jahren gesehen haben. Und dahingehend muss man natürlich jetzt mittlerweile mehr und mehr Maßnahmen ergreifen, um auf der einen Seite die Patienten zu schützen vor Hitze und entsprechend auch Ratschläge mit auf den Weg zu geben. Flüssigkeitshaushalt ist ja relevant für jeden, der Herz- und Nierenerkrankungen hat, dass man gegebenenfalls die diurische Therapie reduziert, aber sie auf jeden Fall anhält, genügend zu trinken an solchen Tagen. Und du hast auch angesprochen, die Urbanisierung. Deutschland ist vielleicht sogar das Land mit der stärksten Urbanisierung in Europa, wo wir durch diese Anballung an Menschen und Asphalt sozusagen oder Beton diese Hitzeeffekte sich noch viel stärker auswirken. Plus, und dann kommt noch der zweite Faktor hinzu, die Luftbelastung. Da, wo Stadt ist, sind auch viele Abgase und CO2, aber auch Feinstaub sind da wichtige Themen. Die Feinstaubbelastung in den Städten nimmt natürlich dann auch nochmal zu, wenn Klimasituationen eintreten, wo auch viel Hitze entsteht. Waldbrände in der Umgebung können das massiv potenzieren. Haben wir jetzt bisher noch nicht so ein großes Problem mit in Deutschland zum Glück. Aber man weiß mittlerweile sehr gut, dass auch in Europa nochmal eine zusätzliche Potenzierung zwischen Feinstaub und Hitze besteht. Und damit hat man natürlich gerade die urbane Bevölkerung, die darunter ganz besonders leidet. Das sind mittlerweile sehr gut auf unglaublich großer Datenbasis etablierte Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sollten in der Hinsicht auch stärker in Zukunft auch in den Leitlinien als solche genannt werden. Und Thomas Münzel zum Beispiel aus Mainz hat sich ja seit vielen Jahren in diesem Bereich auch schon engagiert. Der macht auch noch einen dritten Faktor, der noch hinzukommt. Das ist nämlich der Lärm, der auch oft in den Städten nochmal zusätzlich ins Gewicht fällt. Diese Faktoren zusammengenommen bilden wirklich ein deutlich erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Patienten. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man dagegen tun? Und da gibt es eben eine ganze Menge an Möglichkeiten, was man ausschöpfen kann. Zum Thema Hitze und so habe ich eben schon was gesagt, wie man die Patienten konkret beraten kann. Aber wir müssen auch langfristig überlegen, dass wir im Städtebau Städte anders bauen, dass eben solche Verdichtungen nicht so sehr zum Tragen kommen. Das fängt damit an, dass man natürlich mehr Grünflächen in der Stadt braucht, die letztendlich kühlen und gleichzeitig auch Sauerstoff wieder produzieren können und Schatten spenden. Und Wasser ist auch gut. Man hat nicht immer einen Fluss, aber wenn man einen hat, ist das auch nochmal ein guter Faktor. Aber auch vom Verkehrsmodell so versuchen zu planen, dass eben die Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte jetzt nicht unendlich groß sind und nicht alle Leute von außen mit dem Auto reinkommen, sondern dass eben auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch mit dem Fahrrad innerhalb der Stadt oder zu Fuß Möglichkeiten bestehen, eben emissionsfrei Wege zurückzulegen. Und das ist ganz schön, weil in dem Bereich sich jetzt natürlich auch die Prävention für metabolische Erkrankungen und die Vermeidung von Hitzeproblemen oder Umweltproblemen sich die Hand reichen. Weil zum Beispiel, wenn man als Individuum mehr mit dem Fahrrad unterwegs ist oder zu Fuß, hat man natürlich direkt die körperliche Aktivität erhöht und gleichzeitig den Schadstoffausstoß verringert. Und das fand ich auch ganz spannend und ist mir auch erst dann nochmal in der Vorbereitung der Eröffnung nochmal ganz besonders vor Augen geführt worden. Es gibt auch sehr enge Verknüpfungen mit der Ernährung, weil wenn wir CO2-Emissionen reduzieren wollen, dann müssen wir eben auch bei dem, was wir essen, darauf achten, was weniger CO2 produziert. Und das ist tatsächlich so, dass vor allem der Anbau von rotem Fleisch eine Menge CO2 verbraucht. Und ich bin der Meinung, also man muss jetzt nicht auf Fleisch komplett verzichten. Das will ich gar nicht postulieren, aber man bräuchte eigentlich viel weniger Fleisch, was man zu sich nimmt. Damit könnte man alleine schon günstige Auswirkungen auf die CO2-Emissionen. Und zusätzlich ist da zum Beispiel das Anwenden einer mediterranen Diät bekannt dafür, dass es auch die kardiovaskulären Endpunkte um 30% reduzieren kann. Das heißt, mit so einer Form von Diät würde man direkt den Menschen nutzen, der das eben weniger und bessere Dinge zu sich nimmt und gleichzeitig weniger CO2 produzieren, was letztendlich das Klima verbessert und dadurch auch wieder positive Effekte auf die Gesundheit des Menschen hat. Also das System, die Schnittstelle besteht nicht nur innerhalb des Körpers an sich, sondern auch mit der Umwelt. Und das ist, glaube ich, die Schnittstelle, die wir bisher am wenigsten gut verstanden haben oder am wenigsten im Bewusstsein haben. Aber gerade in dem Bereich können wir, glaube ich, noch unheimlich viel in Zukunft erreichen, indem wir im medizinischen und sonstigen Handel einfach noch mehr umdenken müssen, um zu verhindern, dass wir da einfach in so eine Spirale reinlaufen.
Ich glaube, man merkt, wie weitreichend dieses vermeintlich kleine Thema ist. Und das ist ja noch gar nicht erschöpfend, was du dazu so gesagt hast. Klima und Kardiologie und Prävention, dazu gehört ja wahrscheinlich auch unsere kardiologische Ressourcenschonung möglicherweise und Nachhaltigkeit in dem, was wir so machen. Das ist ja nochmal die andere Seite, wie viel Müll alleine produzieren wir, wenn wir eine Katheteruntersuchung im Katheterlabor so machen, und können wir daran nicht auch mal was ändern an diesen zum Teil ja sehr seltenen Ressourcen, die wir dabei dann glücklicherweise verwenden können, und das nutzt ja da auch den Patienten, aber gleichzeitig könnte man das wahrscheinlich ein bisschen günstiger balancieren.
Absolut. Sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, das habe ich jetzt auch noch gar nicht erwähnt. Wir tragen ja selber als Ärzte wesentlich dazu bei, dass wir eben auch im Gesundheitsbereich recht hohe CO2-Fußabdrücke haben. Du hast angesprochen, also zum Beispiel die Herzkatheteruntersuchung als solche, und da gab es eine interessante Studie, die ich gefunden hatte, noch relativ neue Studie zur elektrophysiologischen Untersuchung, das ist ja auch dein Schwerpunktbereich, die halt mal ermittelt haben, wie viel eine durchschnittliche elektrophysiologische Untersuchung, Pulmonalvenenablation, aber auch andere Untersuchungen, was das denn durchschnittlich an CO2-Belastung bedeutet. Und die Zahl, die da rauskommt, ist beachtlich. Da kommen 77 Kilogramm CO2 raus. Das liegt halt daran, dass die Produkte, die man einsetzt, auf der einen Seite produziert werden müssen, ob das jetzt Kunststoffe sind oder andere Sachen, die Produktion dieser Stoffe dann, dass die überhaupt von A nach B transportiert werden, wo sie wieder zusammengesetzt werden und dann am Ende dann auch noch zum Verbraucher, also in die Krankenhäuser zu kommen, diese ganzen Transportwege. Und dann werden die ja meistens dann auch danach einfach weggeworfen. Wenn man das mal so hochrechnet, das 77 Kilogramm CO2, insgesamt waren es, glaube ich, 600.000 elektrophysiologische Untersuchungen weltweit, die im Jahr durchgeführt werden. Das Äquivalent dazu wäre jeden Tag 700.000 Autokilometer. 700 Leute, die 1.000 Kilometer jeden Tag fahren. Das ist die CO2-Bilanz der Elektrophysiologie weltweit. Und da ist jetzt ja noch nicht drin, die normalen Herzkatheteruntersuchungen, die ja ein Vielfaches häufiger sind, oder eben auch die größeren Implantationen wie TAVIs oder sonstige auch chirurgische Maßnahmen und so weiter. Großer Faktor ist auch diese Schutzkittel, die wir da immer tragen, die ja einfach danach weggeworfen werden. Und da ist aber auch Einsparungspotenzial drin. Man kann hier die 3R-Regel gut anwenden. Reduce, Reuse, Recycle. Also manche Devices kann man wiederverwenden, manche kann man recyceln und wieder neu verbauen sozusagen und eben die Menge insgesamt auch reduzieren. Mit solchen Maßnahmen kann man auch konkret bei den elektrophysiologischen Untersuchungen nochmal bis zu, ich glaube, es waren so 40-50% CO2-Emissionen auch, wenn man so alle miteinander kombiniert, auch nochmal reduzieren. Und habe mich jetzt auch neulich mit Professor Lammert unterhalten, der ja bei euch an der MHH der ärztliche Direktor ist. Ich kenne ihn recht gut, weil er ja viele Jahre in Homburg die Gastroenterologie geleitet hat. Und er ist jetzt in der DGIM sehr aktiv oder schon immer. Da gibt es nämlich jetzt auch in der DGIM Initiative, die sich dieses Themas weiter annimmt. Und er spricht halt auch vom klimaneutralen Krankenhaus, hat das, glaube ich, formuliert. Aber auf jeden Fall, jetzt werden mehr und mehr Maßnahmen oder Umdenken erfolgen, um im Krankenhausbetrieb auch mehr Klimaneutralität zu schaffen oder einfach den CO2-Abdruck versuchen zu verringern. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Impulse, die wir jetzt in der Zukunft ausführen müssen. Und auch wir haben in der DGK für dieses Thema jetzt eine neue Taskforce gegründet, Taskforce Planetare Gesundheit. Das ist ja so der Überbegriff, unter dem man zusammenfassen kann, auf der einen Seite, welchen Einfluss hat Umwelt auf Mensch, aber umgekehrt auch, wie macht der Mensch seinen Fußabdruck auf dem Planeten. Da bin ich sehr froh, dass wir für diese Taskforce eine ganze Reihe an Expertinnen und Experten aus diesem Bereich gewinnen konnten. Das sind, glaube ich, so 8-9 Leute, die wir jetzt haben, die jetzt in Zukunft sich dieses Themas auch in der DGK vermehrt annehmen werden. Und es ist auch zu erwarten, dass in der ISC dieses Thema in den nächsten Jahren sehr prominent vertreten werden wird. Zumindest hat mir das auch der Thomas Münzel aus Mainz nochmal erzählt, weil auch Professor Thomas Lüscher wohl auch auf diesem Gebiet als nächster ESC-Präsident einen wichtigen Schwerpunkt setzen möchte.
Man merkt, Das ist ein extrem wichtiges und breites Thema. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal eine extra Podcast-Folge zu machen.
Ja, genau.
Lass uns nochmal zurückkommen zum Kongress vielleicht, wo wir jetzt eben auch schon erwähnt haben, eine sehr starke Präsenz der jungen Kardiologinnen und Kardiologen gespürt haben. Die sind vertreten durch die Young DGK, auch durch eine eigene Sektion mit einem sehr starken Programm. Was ja auch wichtig ist, weil es ja auch um Ausbildung und Weiterbildung geht. Nicht nur um die Fortbildung, was gibt's für eine neue Studie, sondern auch um den Nachwuchs. Kannst du dich noch an deinen ersten DGK-Kongress erinnern?
Oh, ja. Also ich kann mich vor allem daran erinnern, an meinen ersten Vortrag bei der DGK, wo ich von Professor Beukelmann gegrillt wurde als Vorsitzender. da war ich natürlich mega aufgeregt. Aber im Prinzip war das der gleiche Ort und das gleiche Klima, wie wir es heute haben. Der DGK-Kongress ist ja wie kaum ein anderer, auf relativ dichtem Raum einfach viele Menschen beisammen, unheimlich hohe Interaktion mit Leuten, die man da erfahren kann und unheimlich inspirierend auch. Da ist immer eine sehr positive und knisternde und aufregende Atmosphäre mit einem schönen Rahmenprogramm auch und sozialen Events. Also ich habe da sehr, sehr positive Erinnerungen dran. Aber es hat sich natürlich auch vieles gewandelt. Ich glaube, die Etablierung der Young DGK war ein sehr wichtiger Schritt, eben auch den jungen Kardiologen, Kardiologen und auch Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern nochmal eine zusätzliche Visibilität auch zu verschaffen und eine Stimme zu geben, weil wir auch bei der Kongressplanung die Young DGK in viele Sitzungen mit einbeziehen als Sprecher oder Vorsitzende und sie auch eigenes Programm auch entwerfen, wo sie mehrere Sitzungen gestalten, aber auch Aktivitäten außerhalb des Kongresszentrums. Ich erinnere an das sehr beliebte Fußballspiel, was dieses Jahr auch wieder stattgefunden hat. Weil das Entscheidende ist ja doch bei diesen Konferenzen eben das Networking. Und da ist natürlich die Young DGK dann super, weil du dann die jungen Leute einfach zusammenkommen und da sich Freundschaften entwickeln und darüber Kollaboration und auch einfach eine Motivation in diesem Bereich sich auch weiter zu engagieren. Und das setzt einfach ganz viele Impulse frei in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel der E-Cardiology ist es ja mal auch das Gefühl, dass die junge Generation der Älteren um Längen voraus ist im Verständnis und in der Anwendung und in der Offenheit gegenüber solchen Dingen. Das ist ja auch ein Thema, was dich ja zum Beispiel auch sehr bewegt, wo du auch schon viel dran gearbeitet hast. Also ich glaube, diese bewusste Integration der Young DGK in die Gesellschaft oder die Etablierung der Young DGK in der Gesellschaft war etwas, was uns wesentlich weiter vorangebracht hat, was mir auch viel Freude bereitet, weil einfach der Diskurs und der Austausch da auch total positiv sind.
Ja, ich glaube, das ist eine Entwicklung der letzten Jahre innerhalb der DGK, die sich damit sehr gut auf den Nachwuchs eingestellt hat und viele Möglichkeiten eröffnet hat. Auch viele Türen sich jetzt inzwischen leichter öffnen lassen, aber vor allem Möglichkeiten zum Networking geschaffen werden, was eben extrem wichtig ist, gerade in der frühen Phase einer Karriere. Und dieses Networking, das findet ja nicht im Vortragssaal statt, sondern das findet zwischen den Türen oder auf dem Gang oder auf der Rolltreppe statt, wo man dann mal ins Gespräch kommt. Und das ja gerade für jemanden Jungen, der jetzt alleine durch den Kongress irrt, schwierig ist. Diese Möglichkeiten muss man irgendwie schaffen, dass Networking überhaupt möglich wird in so einer frühen Phase. Und ich glaube, das hat gut funktioniert in den letzten Jahren. Und man merkt, wie stark die Präsenz geworden ist.
Absolut. Wir haben ja auch flankierend dazu auch diese Clinician Scientist Programme, bei denen den jungen Klinikerinnen und Klinikern die Gelegenheit gegeben wird, während ihrer klinischen Ausbildung eine Freistellung für die Forschung zu kriegen. Meistens sind das Programme, die für 3 Jahre laufen und 50-prozentige Freistellung bedeuten. Das hat einfach auch nochmal flächendeckend in Deutschland an allen Universitätsklinika die Möglichkeit gegeben, eben auch den wissenschaftlichen Nachwuchs im klinischen Bereich zu stärken. Das sind auch die Leute, die sich in diesen Young Cardiologists Bereich dann auch finden. Und was wir jetzt in Zukunft noch zusätzlich machen sollten, sind die sogenannten Medical Scientists zu fördern. Was sind Medical Scientists? Das sind letztendlich all diejenigen, die Forschung betreiben im Bereich der Kardiologie oder kardiovaskulären Medizin, die aber nicht selber am Patienten arbeiten. Insofern können das Grundlagenwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein oder auch Mediziner, die eben primär grundlagenwissenschaftlich arbeiten. Und wenn man einen kurzen Blick ins DZRK wirft, also Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung, da wird der Großteil der Wissenschaftler, die dort arbeiten und bezahlt werden über das DZRK, sind eben solche Medical Scientists. Das sind nicht die Ärzte, sondern das sind Medical Scientists. Nur für die gibt es noch kein vergleichbares Programm, Förderprogramm, über die eben diese gezielt gefördert werden können. Und wir haben uns als Kommission für experimentelle Kardiologie im letzten Jahr in einem Workshop mit dieser Thematik beschäftigt und als auch ein Positionspapier dazu eingereicht zur Publikation. Und wir denken, dass hier nicht nur innerhalb der DGK, sondern auch so bundesweit auf Ebene der DFG, wo ich heute auch kurz telefoniert habe, Impulse gesetzt werden sollten, um eben solche Medical Scientist Programme ins Leben zu rufen. Die sind natürlich ein bisschen anders gestaltet dann als die klinischen Scientist-Programme, aber es muss vor allem eine Karriereentwicklungsmöglichkeit für diese Leute geben, weil natürlich auch in dem Bereich die meisten nach einer gewissen Zeit, nach einem PhD oder Postdoc auch in die Industrie abwandern. Und der Zeitkorridor zwischen der Doktorarbeit, dem PhD und der Möglichkeit, vielleicht auf eine Junior-Professur zu kommen, der ist sehr eng, dieser Korridor. Und da fehlt es an Orientierung und Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich denke, da müssen wir noch besser werden, um nicht zu viele sehr gute Leute dann auch zu verlieren aus der Grundlagenforschung.
Ja, ist gut, dass du dir immer neue Projekte suchst. Dann wird es ja nie langweilig.
Genau.
Christoph, wir müssen ein bisschen zum Ende kommen. Und am Ende der Folge frage ich meine Gäste immer nach ihren drei Do's und Don'ts. Und deswegen würde ich dich gerne auch fragen, was sind drei Do's und Don'ts, die du vom diesjährigen DGK-Kongress mitgenommen hast?
Körperliche Aktivität selber umsetzen, also mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, wäre zum Beispiel ein Do. Und das Don't dazu, zu viel mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Das andere Do ist im Bereich Ernährung, ausgewogene, gesunde Ernährung. Das gilt nicht nur für Patienten, sondern auch für sich selbst. Weitere Do's, im Prinzip System denken, also nicht nur aufs Herz gucken, sondern den Patienten als Ganzes betrachten und seine Komorbiditäten mit ins Kalkül nehmen und dementsprechend die Diagnostik ausweiten und die entsprechende Therapie abwägen. Das wären dann mindestens drei Do's. Und bei den Don'ts im Prinzip den Blick zu eng auf nur seinen eigenen Bereich fokussieren, sondern einfach über den Tellerrand hinausblicken. Und das gilt nicht nur wissenschaftlich, sondern auch klinisch, wo wir letztendlich auch in Interaktion treten sollten mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube auch die Art der Kommunikation, wie wir miteinander reden sollten, ist da ein ganz wichtiges, weil davon lebt letztendlich Interaktion und Networking. Und dann kann man natürlich auch immer sagen, was mein langjähriger Mentor Professor Böhm mir immer gesagt hat, von jedem Kongress, drei neue Ideen und drei neue Freunde mit nach Hause bringen. Das wären auch noch ein paar Do's.
Sehr gut, das ist ein perfektes Do für den Abschluss. Ja, Christoph, vielen Dank, dass du uns so viele Eindrücke mitgebracht hast und mit uns geteilt hast. Es ist mir eine große Ehre, natürlich den Tagungspräsidenten hier einladen zu dürfen. Hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, kann ich auch so sagen, David. Vielen Dank, dass ihr an mich gedacht habt und dass ich hier die Gelegenheit habe, jetzt nochmal im zusätzlichen Publikum neben der DGK-Jahrestagung auch nochmal die Grundideen des Programms von diesem Jahr auch zu übermitteln. Hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Sehr gut. Und danke auch an Sie, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Wir haben spannende neue Themen für Sie geplant. Es geht in den nächsten Folgen um die kardiologische Facharztprüfung, um Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern und vielleicht auch mal über Publizieren in der Kardiologie. Also ich habe wieder einige Gesprächspartner schon für Sie geplant. Ich freue mich auf ein Wiederhören beim Cardiobeat, dem Cardio-Podcast.
Das war Cardiobeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.